Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, ich grüße Sie. Die Türkei kommt nach dem Tod eines 8-jährigen Mädchens nicht zur Ruhe. Der Fall entfacht die Debatte über Gewalt gegen Frauen und Kinder erneut. Wir sprechen über die Hintergründe. Außerdem, vor gut einem Monat brannten die Wälder rund um Athen. Das berühmte Nationale Observatorium, das älteste Forschungsinstitut Griechenlands, blieb dank Feuerschutz verschont. Aber die Klimawissenschaftler forschen nun inmitten von abgebrannter Erde. Und ja zu Schottland oder doch besser zusammen. Vor 10 Jahren stimmten die Schottinnen und Schotten über die Unabhängigkeit des Landesteils vom Vereinigten Königreich ab. Wie viel Raum nimmt die Unabhängigkeitsfrage in den aktuellen Debatten noch ein? Auch dieser Frage gehen wir nach in Europa heute. Schön, dass Sie dabei sind. Die Empörung ebbt nicht ab. Vor wenigen Tagen wurde in der Türkei die Leiche der 8-jährigen Narin gefunden. Das Mädchen war vor einigen Wochen von ihrer Familie in der südöstlichen Provinz Diyarbakir als vermisst gemeldet worden. Nach aufwendiger Suche fanden die Ermittler die Leiche in einem Sack in der Nähe eines Flusses unweit ihres Heimatdorfs. Mehrere Mitglieder der Familie wurden daraufhin festgenommen. Der Onkel des Mädchens wird des Mordes verdächtigt. In der Türkei hat der Fall die Debatte über häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen erneut entfacht. Genauer kann ich darüber nun mit Murat Bayraktar aus dem ARD-Studio Istanbul sprechen. Herr Bayraktar, was ist bislang über die Hintergründe des mutmaßlichen Mordes an der 8-jährigen Narin bekannt?
Offiziell ist eigentlich wenig bekannt. Es gab noch keine Pressekonferenz der Behörden oder so etwas ähnliches. Klar ist, dass seit Beginn der Ermittlungen rund 25 Menschen, überwiegend Verwandte, von Narin festgenommen worden sind. Mindestens 11 verhaftet. Einige wurden wieder freigelassen. Allerdings senden die türkischen Medien hier wirklich fast rund um die Uhr monothematisch über diesen Fall. Es überlagert wirklich alles auf der Agenda. Und deshalb gibt es auch einen Druck, aus den laufenden Ermittlungen etwas zu erfahren. Und das gelingt den Medien hier auch. Es gibt wirklich auch grausame Details aus übereinstimmenden Medienberichten deshalb. Ja, das kleine Kind scheint erwürgt worden zu sein. Ihre Spucke soll auf der Hand, so wie im Auto ihres Onkels, gefunden worden sein. Dieser Onkel ist eben auch Vorsteher und sowas wie der oberste Chef der Familie. Und wenn das für uns, für als deutsches Publikum, etwas makaber und undenkbar erscheint, ich gebe Ihnen mal ein anschauliches Beispiel, wie das hier im Fernsehen läuft. Die Tante wird von der Polizei vernommen und ungefähr 15 Minuten später sehen Sie die komplette das Dokument, die Vernehmung im Fernsehen wird Zeile für Zeile vorgelesen und kommentiert. Und immer wieder sehen wir Fotos von dem kleinen Kind, völlig unverfälscht. Das heißt, wir haben hier sehr viele Details, aber nichts Offizielles.
Das heißt, das Interesse an dem Fall ist auch sehr groß, hat landesweit auch für Aufsehen gesorgt. Ja, auch weil er im größeren Kontext gesehen wird von Gewalt gegen Frauen, auch wenn Sie, wie Sie gerade beschreiben, die Hintergründe jetzt noch nicht eindeutig geklärt sind. Proteste gegen geschlechtsspezifische Gewalt gab es ja in der Türkei immer wieder. Wie ist Ihre Einschätzung? Dieser aktuelle Fall, könnte der jetzt nochmal eine neue Dimension entfalten?
Wir können hier nicht von einem Wiederaufflammen so größerer Protestwellen oder so sprechen, aber der Fall rüttelt die Türkei eben auf. Jeder spricht darüber. Es gibt keinen Politiker, keinen Menschen, der irgendwie nicht über Narin spricht, gefühlt jeden Tag auf den Straßen, auf der Arbeit, in den Schulen etc., wo auch immer. Es gibt also eine krasse Debatte jetzt darüber, wie geht man mit Frauen, mit Gewalt gegen Frauen um, mit diesem Mord um, steht er in einem größeren Zusammenhang. Und er weckt auch Erinnerungen. Narin soll ja auf dem Nachhauseweg zurück aus der Koranschule ermordet worden sein. Oder verschwunden ist sie jedenfalls da dort. Und auch da gab es zum Beispiel Fälle in den 2010ern in der Koranschule, wurden Kinder missbraucht. Ein Großbrand in Adana bei einem religiösen Heim, einer regierungsnahen Stiftung etc. Das weckt solche Erinnerungen an solche Fälle.
In der Türkei wird immer wieder auch über Femizide, also Frauenmorde oder Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts diskutiert. Im vergangenen Jahr sind laut Angaben der Plattform Wir beenden Frauenmorde mehr als 400 Frauen getötet worden. Die Täter waren meist nahe Angehörige. Am 27. Februar dieses Jahres allein 7 Frauen ermordet. Das war der bisher höchste Wert an einem einzelnen Tag. Welche Erklärungsansätze gibt es denn für diese anhaltend hohe oder auch steigende Zahl Gewalt an Frauen?
Einerseits kommen solche Fälle, häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Frauenmorde, so oft in ländlichen Gebieten vor, dass man da schon drauf schaut, im Osten und Südosten. Hier herrschen oft Strukturen, die solche Fälle auch begünstigen, feudale, geschlossene Familienstrukturen, Männergesellschaften. Was in solchen Strukturen passiert, soll auch nicht nach außen dringen. Ja, also ein türkisches Sprichwort sagt zum Beispiel, ist der Arm einmal gebrochen, soll er besser im Ärmel verborgen bleiben. Also was da in der Familie passiert, in solchen Strukturen passiert, soll lieber da bleiben und nicht nach außen dringen. Und dann wird Gewalt auch kleingeredet. In einem kleinen Dorf, das von Männern dominiert wird, kann es schon mal vorkommen, dass eine Frau gesagt wird, willst du jetzt wegen ein paar Ohrfeigen eine ganze Familie zerstören? Und ein anderer Aspekt, das ist auch interessant, vielleicht statistisch werden mehr Frauenmorde kategorisch und konkret als Femizide erfasst. Gewalt gegen Frauen wird mehr gemeldet. Das ist vielleicht so ein kleiner Lichtblick.
Jetzt sprechen wir über das Thema häusliche Gewalt im Privaten, aber es hat natürlich auch eine gesellschaftliche, eine politische Komponente. Frauenrechtlerinnen machen wiederholt auch die Regierung verantwortlich für diese zunehmende Gewalt und vor allem, dass sie nicht eingedämmt wird. Wie begründen Sie die Vorwürfe?
Ja, Kritiker der Regierung sagen, es ist der Fokus auf Frauen verloren gegangen. Man hat auch den Namen des Frauenministeriums verändert und Familienministerium daraus gemacht. Der Mittelpunkt des Interesses der Regierung, der Machthabenden, liegt auf einer konservativen Definition einer Familie. Die Frau als Mutter, als Ernährerin zu Hause, 3 Kinder am besten, so will das Erdogan, der Präsident. Aber das begünstigt eben auch vielleicht, dass in der Türkei ein Wandel, der weltweit geschieht, Geschlechtergerechtigkeit etc. nicht so schnell Einzug nimmt. Das ist hauptsächlich die Kritik der Frauenrechtlerinnen.
Sagt unser Istanbul-Korrespondent Murat Bayraktar. Wir haben über das Thema geschlechtsspezifische Gewalt gesprochen. Vielen Dank. Extremwetterereignisse nehmen wegen des Klimawandels zu. Das können Hochwasser und Überschwemmungen sein, wie jetzt gerade in Mittel- und Südosteuropa, aber auch Hitze, Dürren und Waldbrände. Damit machen vor allem die Länder im südlichen Europa immer häufiger ihre Erfahrungen. Aktuell wüten beispielsweise in Portugal mehrere Brände. Bislang sind mindestens 7 Menschen dabei ums Leben gekommen. Auch Griechenland macht immer häufiger Erfahrungen mit Waldbränden. Zuletzt im August bei einem großen Waldbrand im Norden von Athen. Mehr als 10.000 Hektar Wald brannten ab. Eine Frau starb. Insgesamt sind in den letzten 8 Jahren mehr als ein Drittel der Waldbestände im Großraum Athen verbrannt. Unsere Reporterin Rodothea Serralido hat das Nationale Observatorium in Athen, ein Wahrzeichen der Stadt gegenüber der Akropolis, besucht. Dort wird seit langem zu Klimawandel und Waldbränden geforscht und seit den Bränden im Sommer nun im unmittelbaren Brandgebiet.
Rund um das Institut riecht es verbrannt. Überall liegt Asche. Wir befinden uns auf dem Hügel des Nationalen Observatoriums. Wie Sie sehen, sind der westliche und südwestliche Teil des Hügels komplett abgebrannt, sagt Christos Giannakopoulos, ein kleiner Mann im beigefarbenen Palmenhemd. Der 55-jährige Physiker ist wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Umweltforschung und nachhaltige Entwicklung, einer von mehreren Forschungsabteilungen des Observatoriums. Die Sternwarte des Observatoriums mit ihrer silbernen Kuppel gilt als Wahrzeichen der gesamten Region. Seit über 2 Jahrzehnten arbeitet Giannakopoulos hier. Waldbrände und ihre Folgen sind ein fester Bestandteil seiner wissenschaftlichen Arbeit. Nun hat er einen umfassenden Blick auf das, was das Feuer vom vergangenen August in der Region angerichtet hat. Zerstörte Häuser, verbrannte Pinien- und Olivenbäume. Nur das Institut selber sei dank seiner Feuerschutzanlage unversehrt geblieben, sagt Yannakopoulos. Die Wucht des Feuers wundert den Forscher nicht. Eine Folge der Klimakrise, sagt er. Der Sommer war dieses Jahr sehr heiß. Eine langanhaltende, extreme Trockenheit in Kombination mit starkem Wind. Diese klimatischen Bedingungen werden sich in Zukunft weiter verschlechtern. Je weiter der Klimawandel fortschreitet, desto mehr Tage wird es geben mit einem sehr hohen Brandrisiko. Für den Großraum Athen, wo rund die Hälfte der Bevölkerung Griechenlands lebt, ist das eine besonders schlechte Entwicklung, sagt der Klimaexperte. Die Brände würden die Luft belasten, Atemprobleme verursachen und insgesamt die Lebensqualität der Athenerinnen und Athener einschränken. Außerdem beschäftigt uns nun die Stärke der kommenden Regenfälle. Durch den Klimawandel regnet es seltener, aber wenn es jetzt im Herbst Regenfälle gibt, werden diese sehr stark sein. Ohne Pflanzen, die die Erde halten können, müssen wir da mit größeren Schäden rechnen. Einen Vorgeschmack bekamen die Einwohner Athens schon jetzt im September. 20 Minuten heftigen Regens im Zentrum der Stadt haben gereicht, damit Straßen überschwemmt und Autos und Abfallcontainer weggeschwemmt werden. Man versuche Athen nach den Bränden gegen Hochwasser zu wappnen und auch den Boden zu schützen, sagt Evangelos Gundoufas, Leiter der griechischen Forstbehörde und leitender Angestellter im griechischen Umweltministerium. Wir haben eine Studie zum Erosionsschutz in Auftrag gegeben. Kommende Woche wird sie uns vorliegen. Wir werden die nötigen Maßnahmen in den kommenden Monaten umsetzen. Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Zusätzlich sollen die Brandgebiete künstlich aufgeforstet werden, damit Athen seine grüne Lunge nicht für immer verliert. Denn über ein Drittel der Waldbestände wurde in den vergangenen Jahren durch die Brände vernichtet. Aufforstung sei unbedingt notwendig, sagt auch der Klima- und Umweltforscher Christos Yannakopoulos. Von allein werde sich der Wald nicht mehr regenerieren. Das brauche zu viel Zeit. Diese Zeit hat die Natur nicht. Es brennt ja rund um Athen jedes Jahr. Schauen Sie auf den Berg Pendeli hinter uns. Die Bergseite, die wir zu Gesicht bekommen, ist nackt. Da hat es in der Vergangenheit so oft gebrannt, da können keine Bäume mehr gepflanzt werden. Da wächst nichts mehr. Ein karger Felsen.
Der Beitrag von Rodothea Seralido über das Nationale Observatorium in Athen, das zu Waldbränden forscht und selbst im Brandgebiet liegt. Man die schottische Opposition, dann hört man teilweise, die Regierungspartei SNP versuche, allen Themen einen Spin in Richtung schottische Unabhängigkeit zu geben. Ob bei Debatten über die Energiepolitik oder Fragen zur sexuellen Selbstbestimmung. Der Kampf um Unabhängigkeit ist in der DNA der SNP, der Scottish National Party, festgeschrieben. Allerdings hat die Partei nach der Wahl zum Unterhaus im Juli deutlich an Sitzen verloren. Die Debatte über die schottische Unabhängigkeit ist zwar nie ganz abgerissen, seit dem gescheiterten Referendum 2014 stehen die Chancen für eine erneute Abstimmung aber schlecht. Heute jährt sich das schottische Unabhängigkeitsreferendum zum 10. Mal. Unsere Korrespondentin Christine Heuer erinnert daran.
Seit mehr als 300 Jahren gehört Schottland zum Vereinigten Königreich. Eine Liebesheirat war es nicht. Viele Schotten haben nie aufgehört, von der Unabhängigkeit zu träumen. Let Italy boast of her gay gilded waters, her vines and her bowers and her soft sunny skies. 2014 schien ihr Ziel zum Greifen nah. Drei Jahre zuvor hatte die schottische Nationalpartei die absolute Mehrheit geholt. Nicht lange danach willigte der damalige britische Premierminister David Cameron ein, die Schotten über ihre mögliche Trennung von Großbritannien abstimmen zu lassen. Kurz vor dem Referendum ließ sich die Queen mit der Hoffnung zitieren, die Schotten möchten sehr sorgfältig über ihre Zukunft nachdenken, was als Warnung vor einem Ja zur Unabhängigkeit verstanden wurde. Camerons Appell fiel deutlich emotionaler aus.
I would be heartbroken if this family of nations that we've put together.
Es würde mir das Herz brechen, wenn die Familie der Nationen, die wir gegründet und in der wir Erstaunliches geleistet haben, auseinandergerissen würde.
We've done such amazing things together, if this family of nations was torn apart.
Land of the misty cloud, land of the tempest loud. Land of the brave and proud, land of free.
In Schottland liefen die Kampagnen für und gegen die Unabhängigkeit auf Hochtouren. Yes, Scotland auf dem SNP, Better Together auf dem Ticket fast aller anderen Parteien.
Just imagine what we could do with our vast wealth and resources. We can make policies that create more jobs.
We want to stay together.
For our jobs, for our opportunities.
For our future. We want the best of both worlds.
So let's not leave. We're better together.
Kann Schottland allein wirtschaftlich überleben? Welche Währung soll es haben? Und was wird aus seiner EU-Mitgliedschaft, wenn es sich von den Briten trennt, die damals noch in der Gemeinschaft waren? Wichtige Fragen. Am Ende entschieden sich 45%, das Risiko einzugehen. 55% entschieden sich dagegen. Und der Labour-Politiker Alistair Darling, Anführer der Better-Together-Kampagne, verkündete den Sieg.
The people of Scotland have spoken. We have chosen unity over division and positive change rather than needless separation.
Über die letzten 10 Jahre hat sich an den Mehrheitsverhältnissen in Schottland wenig geändert. In der jüngsten Umfrage von YouGov sprechen sich 56% gegen die Unabhängigkeit, aber immer noch 44% dafür aus. Die Zahl ist so beträchtlich, dass die Diskussion über ein neues Referendum nie ganz abgerissen ist. Dafür müsste London jedoch grünes Licht geben. Und dazu waren und sind weder die Tories noch Labour bereit. 2022 versuchte es die damalige schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon deshalb im Alleingang und scheiterte vor dem Supreme Court.
The Scottish Parliament does not have the power to legislate for a referendum on Scottish independence.
Das schottische Parlament, urteilte der oberste Richter, habe nicht die Machtbefugnis, ein Referendum über die schottische Unabhängigkeit auf den Weg zu bringen. Sturgeon erklärte kurzerhand die nächste Parlamentswahl in Großbritannien zum de facto Referendum darüber, ob die Schotten erneut über ihre Unabhängigkeit abstimmen dürfen. Doch bei der Parlamentswahl im Juli hat die SNP massiv verloren. Von 57 Sitzen im Unterhaus hat sie gerade noch 9 halten können. Die Partei steckt tief in einem Finanzskandal. Die Wähler bemängeln, dass sie sich zu viel um die Unabhängigkeit kümmere und zu wenig um die täglichen Sorgen der Bevölkerung. Derzeit stehen die Chancen für Schottlands Austritt aus dem Königreich also denkbar schlecht. Doch das kann sich auch wieder ändern. Gerade junge Schottinnen und Schotten sind glühende Verfechter der Unabhängigkeit. Sie werden den Traum weiterträumen und eines Tages vielleicht verwirklichen.
Victorious in battlefield, Scotland, the brave.
Beitrag von Christine Heuer über das schottische Unabhängigkeitsreferendum, das sich heute zum 10. Mal jährt. Das war Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Interesse und tschüss.